du einen Kinderwunsch oder bist gerade schwanger? Dann ist das hier für dich. Hier kommt der Hey Baby Bauch Video Podcast, der Podcast für Schwangere und Frauen mit Kinderwunsch. Ich bin Sarah, approbierte Ärztin aus Berlin, dein Podcast-Host und Autorin des Babybauch-Blog. In diesem Podcast erzähle ich dir alles, was du zu Kinderwunsch und Schwangerschaft wissen musst und nehme dich auf meine persönliche Kinderwunsch- und Schwangerschafts-Journey mit. Du findest diesen Podcast auch als Video auf YouTube. Also wundere dich nicht, wenn ich manchmal von Video spreche. Und nun geht's los mit einer neuen Folge.
Seid ihr schwanger und bei euch wird eine Geburtseinleitung diskutiert und ihr fragt euch jetzt, warum macht man das? Wie passiert das? Bei welcher Frau ist das sinnvoll? Und welche Möglichkeiten gibt es denn? Ihr habt sicher schon viel um die Kontroverse um Zytotec bzw. um Angusta gehört. Und auch darauf gehe ich in dem Video ein. Ich stelle euch alle Optionen vor, die es gibt und erkläre euch auch, was da wirklich dran ist und ob es wirklich so alternativlos ist und zu Wehenstürmen führen kann. Fangen wir erstmal damit an, wann wird eigentlich eingeleitet? Es gibt verschiedene Situationen, in denen eingeleitet werden kann. Eine der Situationen, über die immer ganz viel gesprochen wird, ist bei Terminüberschreitung. Ab 41 plus 0 ist es nach der S2-Leitlinie zu dem Thema, kann es angeboten werden, also sprich, wenn ihr 7 Tage über Termin seid. Ab 41 plus 3 sollte es empfohlen werden, also nach 10 Tagen. Und ab 2 Wochen drüber, ab 42 plus 0, sollte man es dringend empfehlen und durchführen. Der Hintergrund dahinter ist, dass die Plazenta mit der Zeit das Baby nicht mehr so gut versorgen kann und es besteht die Gefahr von einer Plazentaverkalkung bzw. Plazentainsuffizienz, die im schlimmsten Falle zum Tod des Babys führen kann im Bauch. Das will man natürlich auf jeden Fall vermeiden. Und deswegen werden wir Ärzte immer nervös, wenn der Termin zu lang überschritten ist und wirklich klar ist, wann ist eigentlich Entbindungszeitpunkt. Da muss man ja auch sagen, nicht immer ist die Terminbestimmung ja immer so ganz hundertprozentig korrekt möglich. Bei mir jetzt zum Beispiel mit der ICSI ist ja ganz eindeutig. Ich weiß ja auf die Minute genau, wann die Befruchtung war. Ich würde deswegen für mich persönlich auch ab 41 plus 0 einleiten. Also wenn ich eine Woche über Termin gehe, das wissen wir ja noch nicht. Ich würde nicht länger warten. Es ist aber unter Kontrolle durchaus bei einer unkomplizierten Schwangerschaft ansonsten in Ordnung, eben noch ein paar Tage zu warten, maximal aber bitte diese 2 Wochen. Danach ist wirklich das Risiko, je länger ihr wartet, das klingt ja vielleicht schön, dann so nach dem Motto, vielleicht kommt das Baby dann noch natürlich, aber gleichzeitig müsst ihr euch halt auch wissen, dass in der Zeit, wo ihr wartet, steigt das Risiko für diesen intrauterinen Fruchttod. Das klingt so nüchtern, aber das heißt halt einfach nichts anderes, als dass das Baby im Bauch stirbt. Es steigt auch das Risiko, dass ihr eine Sektio braucht, weil das Kind wächst ja weiter. Das wird ja immer größer und möglicherweise passt es dann halt nicht mehr durch den Geburtskanal. Und insofern, es ist eine Gefahr für Mutter und Kind. Und gerade wenn ihr sagt, oh, ich will auf keinen Fall einen Kaiserschnitt, dazu habe ich ja auch ein Video. Das verlinke ich euch auch hier oben nochmal. Ja, wenn ihr auf jeden Fall den Kaiserschnitt verwenden wollt, dann seid ihr vielleicht doch eher ein Kandidat für die Einleitung. Abgesehen davon gibt es aber auch noch andere Gründe. Einmal natürlich kommt da der Blasensprung. Ungefähr 10% aller Frauen, da beginnt die Geburt ja mit dem Blasensprung, mit dem vorzeitigen Blasensprung. Was auch nur bedeutet, der Blasensprung kommt, bevor Wehen einsetzen. Es ist aber zum Termin. Wenn es vor Termin passiert, spricht man nicht vom vorzeitigen, sondern vom frühen vorzeitigen Blasensprung. Und wenn wir jetzt aber in dem Bereich sind, eigentlich reifes Kind, ich bin ja jetzt zum Beispiel schon so weit, wenn ich jetzt einen Blasensprung hätte, wäre es ein vorzeitiger Blasensprung, dann würde man meinem Körper so, naja, maximal 24 Stunden geben, selber Wehen zu entwickeln. Klappt bei einem guten Teil der Frauen, bei manchen aber nicht. Und wenn das nicht passiert, dann kommt auch klassischerweise die Einleitung, weil mit steigender Zeit, wenn man dann wartet, einfach das Risiko steigt, dass sich zum Beispiel eine aufsteigende Infektion zu einer Amnion-Infektionssyndrom führt und das Baby einfach einer Gefahr aussetzt. Deswegen sagt man, wenn der Körper dann auf den Blasensprung nicht irgendwann reagiert, dann wird eingeleitet. Das sind so die 2 wichtigsten Fälle, mit denen ihr wahrscheinlich konfrontiert werdet. Es gibt aber auch Erkrankungen, gerade jetzt Präeklampsie zum Beispiel, bei denen wird eventuell auch schon vor dem Reifezustand, also auch schon vor 37 plus 0 eingeleitet, abhängig davon, wenn einfach die Mutter oder das Baby gefährdet sind. Teilweise kann es auch mal später noch sein, wenn das Baby schon sehr groß ist, dann weiß man auch schon, oh, das wird sonst schwierig mit einer natürlichen Geburt. Dann kann man natürlich auch schon leicht vor Termin einleiten. Das passiert dann meistens eher so in der 39. oder zu Beginn der 40. Woche. Das sind alles Individualentscheidungen. Also es gibt mütterliche Faktoren und kindliche Faktoren, wo auch deutlich früher eingeleitet werden kann. Und ansonsten sind die Klassiker der Blasensprung ohne einsetzende Wehen und die Terminüberschreitung. Ja, genau, das Warum habe ich damit eigentlich auch schon in einem Aufwasch mit beantwortet. Wenn man das macht, dann macht man das nicht, weil der Mediziner sich sagt, ja, das steht jetzt in meiner Leitlinie, sondern das steht in der Leitlinie drin, weil einfach, wenn man das nicht machen würde, das Risiko entweder für Mutter oder Kind oder für beide steigen würde. Und da versucht man halt immer irgendwo das Gleichgewicht zu finden zwischen diesen ganzen Faktoren. Klar, man möchte jeder Frau eine so natürliche und schöne Geburt wie möglich ermöglichen, gleichzeitig aber auch die Risiken natürlich gering halten. Und insofern ist es immer eine Einzelfallentscheidung, also es gibt keine absoluten Antworten, auch wenn ich euch jetzt so Grenzen genannt habe, wie eben ab 42 plus 0 sollte dann dringend eingeleitet werden. Es ist immer eine individuelle Entscheidung, die ihr gemeinsam mit euren Ärzten treffen müsst. Aber der Grund ist immer, dass man versucht, das geringstmögliche Risiko für Mutter und Kind herbeizuführen. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Teil, der euch wahrscheinlich am meisten interessiert und vielleicht auch dazu geführt hat, dass ihr dieses Video angeklickt habt. Übrigens, diesmal denke ich dran vor Ende des Videos, wenn ihr keine Videos von mir verpassen wollt, dann klickt unbedingt auf diesen Subscribe-Button und aktiviert auch diese kleine Glocke. Das führt nämlich dazu, dass ihr benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video veröffentliche. So, jetzt aber zurück dazu, welche Optionen gibt es denn zur Einleitung? Also einmal kann man da unterscheiden nach mechanischen Einleitungen und medikamentösen. Da kommt das Zytotec oder Augusta, die Wehenstürme, das Medikament, was so sehr in der Diskussion ist. Oder auch vor allem war in den letzten Jahren. Aber ich fange mit der mechanischen ein, weil das wissen nämlich viele gar nicht. Es muss nicht unbedingt medikamentös eingeleitet werden. Eine Option davon habt ihr vielleicht auch schon im Geburtsvorbereitungskurs gehört. Das machen die Hebammen sehr gerne. Das ist die sogenannte IPO-Lösung. Da gehen die Hebammen mit dem Finger rein und durch die Zervix und versuchen quasi einmal so im Kreis rumzugehen und schon das Amnion ein bisschen zu lösen. Und das kann dazu führen, dass die Geburt losgeht. Muss recht unangenehm sein, aber ist auch relativ schnell gemacht und ist sehr risikoarm. Deswegen ist das ein Verfahren. Das hat auch nachgewiesenermaßen Erfolge. Das kann man durchaus versuchen. Die nächste mechanische Option ist ein sogenannter Ballonkatheter. Der kann auch bei unreifer Zervix verwendet werden, wird quasi in die Zervix eingeführt und dort dann aufgeblasen. Durch diese Weitung des Muttermundes kann es dann eben dazu kommen, dass die Wehen einsetzen und die Geburt startet. Der Vorteil von diesen mechanischen Dilatatoren ist, dass sie ein niedrigeres Risiko haben, diese gefürchteten Wehenstürme auszulösen. Sie haben also ein günstiges Nebenwirkungsprofil. Sie sind ähnlich erfolgreich, nicht ganz so stark. Also man kann ungefähr davon ausgehen, dass in 20-30% aller Fälle innerhalb von 12 Stunden Wehen ausgelöst werden. Was im Umkehrschluss wiederum bedeutet, bei 70-80% passiert das leider nicht. Eine Alternative zum Ballonkatheter sind auch sogenannte hygroskopische Dilatatoren. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist so ein kleines Stäbchen. Das kann in die Zervix eingesetzt werden und das quillt dann quasi durch die umgebende Feuchtigkeit in der Vagina etc. auf. Wird auch breiter und hat denselben Effekt wie der Ballonkatheter. Ist auch ungefähr gleich erfolgreich. Sind einfach unterschiedliche mechanische Optionen. Geht auch übrigens bei unreifer Zervix. Übrigens, weil ich es vorher nicht erklärt habe, unreifer Zervix, es gibt da den sogenannten Bishop-Score, nach dem beurteilt man eben, wie weit ist die Zervix schon fortgeschritten. Wenn die ganz fest, zu hart und geschlossen ist und keinerlei Anzeichen von Geburt zeigt, spricht man eben von einer unreifen Zervix. Sollte die schon ein bisschen euch aufgeweitet haben, vielleicht schon einen Trichter gebildet haben, dann ist es eher eine reife. Aber es ist ein bisschen komplexer, überlasst das den Medizinern zu beurteilen, ob es eine unreife oder eine reife Zervix ist. nur so, also das kann auch, wenn eure Cervix, all diese mechanischen Optionen können auch gemacht werden, wenn es keinerlei Reifeanzeichen gibt. Wichtig ist diese Unterscheidung bei den medikamentösen Optionen, zu denen ich jetzt komme. Da sind nämlich manche nur einsetzbar bei reifer Cervix. Grundsätzlich, wenn wir jetzt schon von den medikamentösen Optionen sprechen, gibt es eigentlich drei Medikamente bzw. Wirkstoffe mit teilweise unterschiedlichen Wirkstoffnamen, die eingesetzt werden können. Das ist einmal das Oxytocin. Das ist auch das, was zum Beispiel nach der Geburt häufig gegeben wird, um das Risiko einer Blutung nach Geburt zu reduzieren. Das ist auch das, was bei euch im Körper produziert wird. Das ist also ein eigentlich auch sehr körpernaher Stoff. Und dann gibt es noch die Prostaglandin-Analoga von E1 und E2. Das ist einmal Dinoproston und einmal Misoprostol. Und wer vielleicht wird der ein oder andere von euch, die schon ein bisschen was dazu gehört hat, hellhörig, Misoprostol ist Cytotec oder Angosta. Das sind also die drei Optionen. Wir klappern sie alle kurz ab und sprechen auch dann eben ausführlich über das Thema Cytotec. Erstmal zur Option Oxytocin. Das wird klassischerweise zur Venenverstärkung gegeben, wenn die Venen sich nicht ausreichend entwickeln. Es kann aber eben auch zur Einleitung verwendet werden. Allerdings, und da großer Disclaimer, eben nur bei reifer Cervix. Das heißt, wenn ihr eine geplante Einleitung habt aufgrund von verschiedenen Faktoren wie einer Präeklampsie, da wird eure Cervix wahrscheinlich noch nicht reif sein, da fällt Oxytocin weg. Ist die Cervix noch unreif, kommen nur Prostaglandin-Analoga in Frage, weil die eben eine Cervix-reifende Wirkung haben. Und da haben wir einmal das Prostaglandin-Analoga E2, Dinoproston, und das viel diskutierte Prostaglandin-Analoga E1. Beide haben das Risiko von sogenannten Venenstürmen, was einfach eine Überaktivität ist. Zu starke, plötzlich einsetzende Venen, die auch als extrem schmerzhaft beschrieben werden. Dinoproston, können wir ein bisschen abkürzen, kann nur vaginal gegeben werden. Als Gel, Tablette oder Einlage hat ein etwas geringeres Risiko für Venenstürme. Ist aber leider auch weniger effektiv bei der Einleitung der Geburt. Und deswegen kommen wir jetzt zum Misoprostol. Misoprostol ist der Wirkstoff, der in Cytotec enthalten ist und auch in dem neu zugelassenen Angosta. Und dann fangen wir mal vielleicht kurz mit der Hintergrund der Geschichte der sogenannten Cytotec-Stories an. Um die Kontroverse um Cytotec in der Geburtshilfe zu verstehen, muss man ein paar Sachen wissen. Einmal ist Cytotec niemals für die Geburtshilfe entwickelt worden. Cytotec ist entwickelt worden als Magenschutzmedikament. Und dann hat man festgestellt, oh, das löst auch Venen aus. Es wird eben auch eingesetzt, zum Beispiel im Zusammenhang bei Missed Abortion, bei Fehlgeburten, die unkomplett sind oder gar nicht angefangen haben. Ich habe zu der Zeit auch Cytotec bekommen, nach meiner Ausschabung, weil noch Reste waren. Es ist auch eine Alternative zur Ausschabung und damit wirklich ein Medikament, was die WHO auch als ein unverzichtbares Medikament gekennzeichnet hat. Aber man muss eben wissen, es ist dafür nie entwickelt worden und wird im sogenannten Off-Label-Use eingesetzt. Und da gibt es ein Problem dabei. Diese Tablette hat 200 Mikrogramm Wirkstoff. Leider für die Veneneinleitung sind Mengen von 25 bis 50 Mikrogramm vorgeschlagen und gelten als sicher. So, und jetzt habt ihr diese ganz kleine Tablette und eigentlich bräuchte man von der nur ein Viertel bis ein Achtel. Leider ist der Wirkstoff in der Tablette nicht hundertprozentig gleichmäßig verteilt, weshalb der Hersteller auch gesagt hat, die sind nicht zur Teilung gedacht. Und das wird dann teilweise relativ unprofessionell, sage ich jetzt mal, im Klinikalltag geteilt. Und dann kann man sich abschätzen, dass da ganz schnell eine höhere Dosis als die sichere Dosis verwendet wird. Es sind auch immer wieder Fälle vorgekommen, wo eine ganze Tablette oder eine halbe Tablette verwendet wurde. Das ist viel zu viel für diese Indikation. Und das hat eigentlich die Probleme gemacht, die Hauptprobleme. Nicht unbedingt der Wirkstoff, sondern die Dosierung, die mit dieser Tablette nicht wirklich möglich war. Ja, und jetzt könnte man sich ja auch fragen, wieso hat der Hersteller denn dann nicht kleinere Tabletten rausgebracht? Und da kommen wir jetzt ganz, ganz tief in Medizinrecht und wie im Medizinbereich quasi Erstattungen funktionieren und wann es sich lohnt, für die Pharmaindustrie neue Medikamente zu entwickeln. Super komplex. Kurz abgekürzt, Es ist ein Medikament, was halt schon lange auf dem Markt ist, was quasi super billig ist. Und wenn man da jetzt eine neue Anwendungsform rausbringen würde, auch nur eine kleinere Tablette, müsste man das neu zulassen, im Zweifelsfall auch neue Studien machen. Das kostet und es kommt nichts dabei rum, weil der Wirkstoff eben so billig ist. Das heißt, es hat sich für die Pharmafirma einfach nicht gelohnt, zu sagen, ich mache jetzt diesen Aufwand. Das ist ja trotzdem, also jetzt können wir natürlich alle sagen, oh, die bösen Pharmafirmen, aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Wirtschaftsunternehmen, die sagt, ich habe hier riesige Kosten und Aufwand und kriege nichts dafür zurück. Das sind ja keine sozialen Unternehmen in dem Sinne. Deswegen ist es irgendwo auch nachvollziehbar, dass sie das nicht gemacht haben. Ja, und wenn ich von sie rede, dann rede ich, wir können ja sagen, hier über den heißen Brei nicht drum herum reden, können wir von Pfizer reden. Das Medikament gehört zu Pfizer und dann hat Pfizer Folgendes gemacht. 2006 haben sie das Medikament in Deutschland einfach vom Markt genommen. Jetzt habe ich aber ja auch schon gesagt, die WHO hat es als essentielles Medikament in der Geburtshilfe eingestuft und auch gesagt, es ist nun mal, es ist wirklich das wirksamste Medikament zur Geburtseinleitung. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Es gibt nichts, was so wirksam ist und im Gegensatz zu Dinoproston hat es zum Beispiel auch keine bronchokonstriktorische Wirkung, also keinen Einfluss auf Lunge, kann kein Asthma auslösen. Es ist eigentlich ein super Medikament, wenn man diese Dosierungsproblematik nicht hätte. Ja, aber Pfizer hat es auf den Markt genommen in Deutschland. Es war aber jederzeit weiter verfügbar, weil es wurde dann einfach wieder aus dem EU-Ausland reimportiert. Wie gesagt, Medizinrecht, wollen wir nicht zu weit reingehen, ging. Dann ist 2020 Folgendes passiert. Dann gab es einen rote Handbrief. Das ist so eine Art Warnbrief an Ärzte bezüglich eines Medikamentes. Ja, und dann ist die Politik aktiv geworden. Dann hat die Politik gesagt, wir machen jetzt einen Importstopp. Das darf jetzt auch nicht mehr reimportiert werden. Und damit bestand tatsächlich die Gefahr von Versorgungslücken, dass eben auch für die anderen Anwendungsfälle, wie zum Beispiel im Falle von medikamentösen Abtreibungen bei Mr. Borschen, das Medikament einfach nicht mehr verfügbar ist. Es war über Einzelverschreibungen noch möglich, aber es war ein Riesenproblem für die Gynäkologie, weil das Medikament nicht mehr da war und das ja nun mal, wie gesagt, auch das wirksamste Medikament war. Es war also wirklich schwierig ranzukommen. Das wurde von der Politik jetzt auch nicht so wirklich gelöst. Ja, und dann kam die Firma Norgine und hat Angusta zugelassen im September 2021. Daran haben die schon deutlich länger gearbeitet. Und das ist auch nichts anderes als Misoprostol. Also ist der gleiche Wirkstoff wie in Incitutec, aber in 25 Mikrogramm Dosierung. Ich kann euch nicht erklären, warum Pfizer zum Ergebnis gekommen ist, es lohnt sich für sie nicht und dann Norgine das irgendwie gemacht hat. Aber eine Tablette Zytotec hat ungefähr 60 Cent gekostet und hatte ja, wie gesagt, Vielfaches der Dosis, was man gebraucht hätte. Ja, bei Angosta sieht das etwas anders aus. Da kostet eine Tablette mit 25 Mikrogramm 12 Euro. Und manchmal braucht man ja auch mal 50 oder vielleicht doch ein bisschen mehr. Also faktisch kostet Angosta 150 mal so viel wie Zytotec, obwohl es sich um dasselbe Medikament handelt. Aber damit ist es jetzt wieder verfügbar und wird auch für Geburtseinleitungen verwendet. Ob man das jetzt gut findet, was Norgine da gemacht hat im Vergleich zu Pfizer, möchte ich hier auch an der Stelle gar nicht bewerten. Für euch die wichtige Information: Es ist im Grunde das Gleiche. Und auch wenn dieses Medikament unfassbar viel kritisiert worden ist, ist es ein wirksames Medikament, was ein günstiges Nebenwirkungsprofil hat. Ich will euch auch nicht anlügen. Ich will auch keine Geburtseinleitung mit Zytotec, beziehungsweise also Angosta. Ich spreche immer Angosta aus, ne? Weil natürlich ist es schöner, wenn das natürlich passiert. Und die Wehen sind nicht ganz komplett gleich. Nichtsdestotrotz, sollte es bei euch einen medizinischen Grund für diese Einleitung geben, dann müsst ihr jetzt auch nicht. Dürft ihr euch auch nicht verunsichern lassen von diesen Stories, die es davor gab oder die es auch immer noch gibt. Es ist kein perfektes Medikament, es hat Risiken, aber es ist auch kein Horrormedikament, was verboten gehört. Ich würde das machen, wenn es notwendig wäre und wenn das bei euch geplant ist, kann ich euch nur sagen, vertraut euren Ärzten, habt da keine Angst davor, weil ihr im Internet verschiedene Sachen gehört habt. Perfekt ist es nicht, aber es ist definitiv, wenn das eure Ärzte mit euch so besprechen, die beste Lösung für euch. Und besprecht es aber auch, fragt auch nach, fragt, ob zum Beispiel eine mechanische Einleitung möglich ist, wenn euch das verunsichert, wenn ihr unbedingt nicht medikamentös eingeleitet werden wollt. Vielleicht gibt es ja eine Option, vielleicht kann man ja, weil der Zervix schon reif ist, doch mechanisch einleiten. Aber ich hoffe, dass dieses Video euch vielleicht auch ein klein bisschen Angst vor der Geburtseinleitung nimmt, wenn es notwendig ist. Und ja, ich wünsche euch allen eine ganz unkomplizierte, einleitungsfreie, schmerzarme Geburt. Dazu auch mein Video zu Schmerztherapie unter Geburt. Da gibt es ja auch ein paar Optionen. Ja, und in ein paar Wochen wissen wir mal, wie es bei mir war, ne? Wird schon. Macht's gut, Mädels. Mua.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonnier ihn doch und geh sicher, dass du die nächste Folge nicht verpasst. Oder schau doch auch mal auf meinem Blog www.babybauchblog.de vorbei. Und natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Dort führe ich dir auch regelmäßig Produkte vor, die ich selbst in meiner Kinderwunsch- und hoffentlich bald Schwangerschaftszeit ausprobiert habe. Und natürlich ist der Babybauch-Blog auch auf anderen Social-Media-Kanälen vertreten. Egal, ob du in meiner Facebook-Gruppe mit mir und anderen Frauen diskutierst oder dich mit mir auf Instagram vernetzt. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche.